SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Seit rund einem Jahr schauen wir hier in ganz Europa bang auf die Inflationsrate, die ja monatelang stetig gestiegen ist, bis sie dann letzten Herbst mit rund 10% ihren Peak erreicht hat. Auch in China kämpft man derzeit mit der Inflation, allerdings mit einer zu niedrigen. Die Angst vor einer Deflation, also vor sinkenden Preisen, geht um. Heute hat jetzt China die neuen Zahlen für Mai veröffentlicht. Die Teuerungsrate ist wenigstens ein bisschen gestiegen. Dahinter vermutet man mehr Kauffreude in der Bevölkerung als noch im April. Experten und Expertinnen sind aber ratlos. Die große Konsumschlacht nach der langen Zero-Covid-Politik, die ist ausgeblieben. Dabei ist die Binnennachfrage enorm wichtig für Chinas Wirtschaft. Christoph Kober berichtet.
Na immerhin, mögen manche sagen. Ein Plus von 0,2% bei den Verbraucherpreisen im Mai. Denn nicht zu hohe Inflation ist in China ein Thema, sondern zu niedrige. Ende vergangenen Jahres hatte die Regierung in Peking ihre Null-Covid-Politik quasi über Nacht aufgegeben. Vorher mussten wegen Lockdowns und anderer Verbote vor allem kleine Unternehmen wie Restaurants oder Läden schließen und ihre Beschäftigten entlassen. Das trifft die zweitgrößte Volkswirtschaft und ihre Bewohner bis heute. Wer kein Geld hat und nicht glaubt, dass sich die Lage bessert, trägt eben auch nichts zu einem etwaigen Aufschwung bei, sagt Matty Banking vom Economist Intelligence Corporate Network, dem TV-Sender CNBC.
When consumers' long-term income expectations have declined as much as they have,
die Einkommenserwartungen sind massiv gesunken. Durch die Entlassungen während der Pandemie, durch schwindendes Vertrauen und geändertes Konsumverhalten. Und dann gibt's noch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine schwächende Weltwirtschaft. Da optimistisch zu sein, das fällt den Menschen sehr schwer. Dabei ist der private Konsum besonders wichtig in China. Ärger über steil steigende Inflationsraten gibt's hier nicht. Auch deswegen, weil die Preise, anders als vergangenes Jahr etwa in Europa, nicht durch steigende Energiekosten getrieben werden. Zu Beginn des Jahres hatte die Regierung Gutscheine an die Menschen ausgegeben, um damit Haushaltsgeräte oder Elektroautos zu kaufen. Der Retter im ersten Quartal, als die chinesische Wirtschaft um 4,5% gewachsen ist, war aber der Export. Die Ausfuhren hatten einen kräftigen Anstieg verzeichnet, der ist seit Daten von Mitte dieser Woche aber schon wieder Geschichte. Die Ausfuhren im Mai sind eingebrochen. Heute vermeldet die Statistikbehörde außerdem, die Erzeugerpreise, also die Preise, zu denen Hersteller ihre Waren an Händler verkaufen, sind weiter gesunken, um 4,6% vergangenen Monat. Im Moment haben staatliche Unternehmen deutlich mehr Erfolg als private, sagt Ökonomin Wang Dan.
This is in a way a worrying sign for the market.
Das ist ein besorgniserregendes Signal. Wir wissen, dass diese Firmen weniger effizient arbeiten und keine Jobs kreieren. Seit 2010 wurden alle neuen Arbeitsplätze in Chinas großen Städten von privaten Firmen geschaffen. Also muss dieser Markt eine viel größere Rolle für eine Erholung spielen.
For China to have a healthy recovery.
Bislang sendet die kommunistische Staats- und Parteiführung keine Signale, dass sie weitere Konjunkturstützen plant. Nicht zuletzt, weil viele das Ziel weiter für erreichbar halten, dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr um rund 5% zulegt. So könnte die chinesische Zentralbank womöglich schon nächste Woche die Zinsen für bestimmte Kreditarten senken, heißt es von Beobachtern.
Ein Bericht war das von unserem China-Korrespondenten Christoph Kober. In China blickt man bang auf eine zu niedrige Inflationsrate, während man bei uns bekanntlich immer noch mit zu hohen Preisen kämpft. Die waren ursprünglich die Folge von knapper und damit teurer Energie. Hier ändert sich aber gerade was und das ist bereits seit ein paar Monaten spürbar. Wir zahlen im Schnitt mittlerweile rund ein Drittel weniger als noch letzten Oktober fürs Heizen, für Strom und auch fürs Tanken. Gerade bei Strom und Gas gibt's allerdings je nach Anbieter ziemlich große Preisunterschiede. Dazu hat das Tarifvergleichsportal Verivox heute eine Analyse veröffentlicht. Frage an SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie kommt es denn zu diesen großen Preisunterschieden?
Wenn Versorger im Augenblick günstig Energie einkaufen, dann haben sie ja im Hintergrund immer noch Energie vorrätig, die vor einigen Monaten teurer eingekauft wurde. Energie ein- und verkaufen ist immer ein langfristiges Geschäft und der Preis, den wir Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen, ist immer eine Mischkalkulation aus verschiedenen Preisen, die der Versorger in der Vergangenheit am Großmarkt gezahlt hat. Was jetzt passiert, viele Unternehmen geben an Neukunden schon die aktuellen günstigen Einkaufspreise weiter, machen sozusagen Schnäppchenangebote, um Kundinnen und Kunden zu werben. Und Bestandskunden mit Vertrag oder in der Grundversorgung, die profitieren erst später. Ganz besonders groß ist der Unterschied zwischen überregionalen Anbietern und örtlichen Grundversorgern. Und deshalb raten Verbraucherschützer und Tarifportale im Moment dazu, einen Wechsel zu prüfen. Der übliche Musterhaushalt vierköpfig kann laut Verivox bis zu 760 € beim Strom im Jahr und bis zu 1.400 € beim Gas sparen.
Vielen Dank an meinen Kollegen Michael Wegmer. Die Strompreise sinken, aber es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Das hat das Vergleichsportal Verivox herausgefunden. Wer sich mittelfristig grundsätzlich ein bisschen unabhängiger machen will von den Marktpreisen und auch von der Preispolitik der Energieversorger, die oder der hat zum Beispiel die Möglichkeit, sich ein sogenanntes Balkonkraftwerk zu installieren. Die werden gerade immer beliebter, auch im Südwesten. Baden-Württembergs größter Netzbetreiber Netze BW hat heute nämlich bekannt gegeben, dass seit Januar fast doppelt so viele Anlagen angemeldet worden seien wie im gesamten Jahr 2022. Insgesamt könnten in diesem Jahr 14.000 Mini-Photovoltaikanlagen neu ans Netz gehen. Die Bundesregierung, die will jetzt den Betrieb dieser Mini-Solaranlagen deutlich erleichtern.
Gerade Balkonsolar ist auch für die Menschen möglich, die zum Beispiel nur eine kleine Wohnung haben. Deswegen kann das hier ein aktiver Beitrag sein, wie jeder Mensch auch aktiv zum Gelingen der Energiewende beitragen kann.
Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, folgt der Linie von seinem Parteikollegen und Bundesjustizminister Buschmann, der gerade einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt hat. Geplant ist, dass Mieter im Gegensatz zu heute künftig einen gesetzlichen Anspruch haben für den Betrieb einer solchen Anlage. Die kleinen Solaranlagen sind sehr beliebt, sagt Christian Ofenhäusle, der die Balkonsolarplattform machtdeinstrom.de betreibt und mit anderen eine Petition im Bundestag erfolgreich eingebracht hat. Denn langfristig kann man mit Mini-Solaranlagen die eigene Stromrechnung senken, sagt er.
Alles, was immer läuft, das ist natürlich Kühlschrank, Gefrierschrank und natürlich auch Geräte im Standby, das kann über ein Balkonkraftwerk ohne Probleme abgedeckt werden, solange die Sonne scheint.
Nach Ofenhäusles Angaben gibt es mittlerweile über 750.000 Balkonkraftwerke in Deutschland. Die Anschaffungskosten zwischen 500 und 1.000 Euro amortisieren sich innerhalb weniger Jahre, sagt er. Nicht nur das Bundesjustizministerium kümmert sich darum, die Vorgaben für die Installation solcher Mini-Solaranlagen zu vereinfachen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium hat die Forderungen der Petition bereits in die Photovoltaik-Strategie der Regierung mit einfließen lassen. Beim Immobilienverband Haus und Grund verfolgt man die ganze Entwicklung sehr genau und mit Skepsis. Die Vorstandsvorsitzende von Haus und Grund Bayern, Ulrike Kirchhoff, rechnet mit größeren Konflikten zwischen Mietern und Vermietern.
Klar ist, auch wenn es ein Recht auf den Einbau dieser Anlagen gibt, dass die bauliche Substanz immer gewahrt werden muss. Also bei bestimmten Bohrungen in die Fassaden rein, die das Gebäude schädigen könnten, da muss immer eine Abstimmung zwischen Mietern Vermieter her, das kann nicht so einfach gemacht werden.
Sie befürchtet auch, dass das Erscheinungsbild von Häuserfassaden leiden könnte, wenn beispielsweise bei einem Mehrparteienhaus unterschiedliche Typen von Mini-Solaranlagen installiert werden.
Dann sieht das sehr, sehr unschön aus. Und da sollte eben auch eine Möglichkeit geschaffen werden, dass der Vermieter das an sich ziehen kann, ähnlich wie man das bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft machen kann, dass er dann Solaranlagen vorgibt und das Ganze einheitlich gestaltet werden kann.
Soweit also die Forderung des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Die Bundesregierung will die Installation von Balkonkraftwerken erleichtern. Ein Bericht war das von Claudia Schaffer aus Berlin. Und hier noch der Blick auf die Börse. Auch zum Wochenschluss hat sich der Frankfurter Aktienmarkt träge durch den Handelstag geschleppt.
Anleger hielten sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche zurück. Dabei wurde das Rätselraten um das weitere Vorgehen der Federal Reserve durch den heute veröffentlichten Arbeitsmarktbericht in den USA weiter angeheizt. Dort sind die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe deutlich angestiegen, was ein weiteres Indiz für eine Abkühlung der Konjunktur ist. Damit erhöhen sich die Chancen, dass die US-Notenbank möglicherweise erst einmal eine Pause im Zinszyklus einlegt, was am Aktienmarkt gerne gesehen würde. In den vergangenen Tagen waren Zweifel an dieser Erwartung aufgekommen, nachdem die kanadische Notenbank überraschend die Leitzinsen angehoben hat. Die Europäische Zentralbank dürfte nach entsprechenden Ankündigungen von Präsidentin Christine Lagarde auf jeden Fall die Zinsen in der kommenden Woche weiter anheben. Der deutsche Aktienindex schloss den Handel mit 15.958 Punkten, rund 31 weniger als gestern. Unter den Einzelwerten stachen Papiere der Chemiebranche heraus. Grund ist die Warnung vor sinkenden Gewinnen beim britischen Spezialchemiekonzern Croda. Das Unternehmen gab einen trüben Ausblick, denn es rechnet mit weniger Verkäufen, weil viele Industriebetriebe ihren Lagerbestand abbauen und deshalb nicht ordern. Außerdem wird eine schwache Entwicklung im Pflanzenschutzgeschäft erwartet. Aktien der Spezialchemie- und Geschmacksstoffhersteller Symrise rutschten um über 4% ab, Papiere von BASF um knapp 2% und Bayer um fast 1,5%. Klaus-René Jackisch, AD Börsenstudio Frankfurt.